Uli hat uns schon einen Blick in sein Herz tun lassen. Ich glaube, dass er den Nehemia als Person besonders auch schätzt. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das so einen Ausdruck davon widerspiegelt, was sich da getan hat in seiner Zeit. Und die Zuspitzung dessen, was ich heute von Nehemia weitergeben möchte, findet sich im 5. Kapitel dieses Buches im Alten Testament in Vers 10. Dort können wir folgenden Vers lesen, da spricht Nehemia: Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Erlassen wir ihnen doch diese Schuld. Hört sich gut an, ne? Da möchte jemand die Schuld, die andere bei ihm haben, erlassen. Wäre doch klasse, wenn morgen sich deine Bank bei dir meldet, deine Minuszinsen, dein Kredit, alles erledigt. Ne? Und wo auch immer so eine Schuld sich befände, du kriegst morgen die Nachricht, alles erledigt. Ich möchte heute über etwas sprechen in Verbindung mit diesem Vers. Das nenne ich die Leichen im Keller. Kennt ihr das? Dass es Leichen im Keller gibt? Also eine Leiche ist nichts Schönes, oder? Und wenn sie da liegt, dann muffelt sie auch. Und wenn man sie auch im Keller irgendwie versteckt hält, sie erinnert sich immer wieder, bringt sich in Erinnerung, ich bin noch da. Und Uli hat es ja schon angedeutet im ersten Kapitel, das er teilweise gelesen hat, dass Nehemia über der Schuld seines Volkes innerlich zerbrochen ist und sich mit drunter gestellt hat unter diese Schuld. Die Leichen im Keller des Volkes Israel, wo sie Gott nicht gehorsam waren, wo sie es so schlimm getrieben haben, dass Gott schließlich Gericht geübt hat und sie ins Exil mussten, in die Gefangenschaft. Aber wir kommen noch zu anderen. Die Geschichte des Buches Nehemia endet nicht damit, dass man an Leichen im Keller erinnert wird, sondern sie endet damit, dass es zu einem großen Aufbruch kommt, zu einem großen Sieg, zu einer Erneuerung. Und das alles könnt ihr lesen, wenn ihr heute Nachmittag einen Mittagsschlaf hattet und aufsteht und denkt, Menschenskinder, das muss ich unbedingt nochmal nachlesen. Dann tut das. Das ist so spannend und so aufbauend, das Buch Nehemia. Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Erlassen wir ihnen doch diese Schuld. Und das wünsche ich mir, dass es am Ende der Predigt auch in deinem und meinem Herzen so einen Nachklang hat, so ein Echo, wo wir sagen, ja, das will ich tun. Ich will die Schuld anderer erlassen, so wie Gott mir meine Schuld erlassen hat. Und da feiern wir ja am Ende der Predigt auch das Abendmahl miteinander und erinnern uns daran, wie groß Gott genau das in unserem Leben getan hat, dass er am Kreuz ein Zeichen gesetzt hat, deine Schuld ist erlassen, und zwar endgültig. Nochmal zu Nehemia zurück. Er war ein Nachkomme, der in das Exil verschleppt war, von Juden aus Jerusalem. So wie Josef früher oder Esther oder auch Daniel war er eine bedeutende Persönlichkeit, die in ihrer Zeit eine Rolle gespielt hat an den jeweiligen Herrscherhöfen. So auch Nehemia. Er lebte in Babylon, in Susa, und war Mundschenk geworden, und zwar des mächtigsten Mannes, den es in seiner Zeit gab, den Perserkönig Artasasta. Und Nehemia, Nomen est Omen, Namen haben ja auch Bedeutung, heißt übersetzt, Jahwe tröstet. Man könnte auch sagen, durch sein Leben wurden viele getröstet. Und er hat eine erfolgreiche Karriere gemacht als Mundschenk. Das wird man nicht so einfach, wenn man gerade mal irgendwo ein Glas einschenken kann, einen Becher füllen kann. Da gehört schon mehr dazu. Um dort in der Nähe des mächtigsten Mannes seiner Zeit sich aufhalten zu dürfen, gab es viele Voraussetzungen, gute Bildung, Vertrauenswürdigkeit, ein angenehmes Wesen. Es heißt einmal, dass er nie Traurigkeit gezeigt hat in der Gegenwart seines Königs. Und so war er ein wichtiger Mann in der direkten Umgebung der Macht. könnte man sagen. Der Zeitpunkt, als Nehemia in den Vordergrund gerückt ist in der Geschichte, da gab es bereits zwei Gruppen von Juden, die zurückreisen durften aus dem Exil, aus der Gefangenschaft nach Jerusalem. Das war unter Zerubabel im Jahr 537 vor Christus. 50.000 Juden durften unter seiner Leitung zurück nach Jerusalem und bauten dort den Tempel wieder auf. Das war ihre große Zielsetzung. Jahre später, im Jahr 457 vor Christus, durften noch einmal 2.000 Juden zurückreisen nach Jerusalem unter der Leitung von Esra. Und das Ziel seiner Mission war die Erneuerung des Tempelgottesdienstes. Aber wir merken, dass es keine große Zahl von Menschen, die sich wieder ansiedeln durften in und um Jerusalem herum. Und in der Zwischenzeit waren noch so viele in der Gefangenschaft im Exil. Im Jahr 445 vor Christus bekommt Nehemia Besuch aus Jerusalem. Uli hat es schon gelesen. Einer seiner Brüder mit Namen Hanani berichtet ihm, die Menschen in Jerusalem leben im Unglück, obwohl der Tempel da im Begriff ist, aufgebaut zu werden und Tempelgottesdienste beginnen wieder. Es ist schlimm. Die Mauern Jerusalems sind zerstört und die Tore der Stadt sind verbrannt. Als Nehemia das erfährt, zerbricht er innerlich. Er muss sich hinsetzen, er muss weinen, er trauert tagelang und er fing an zu fasten und zu beten vor Gott. Diese Not, er hatte ja eigentlich keine dort beim König von Persien. Ihm ging es ja gut, aber diese Not seines Volkes in Jerusalem, die hat ihn nicht mehr losgelassen. Das hat ihn persönlich so betroffen gemacht. Das hat ihn nicht zum Alltag übergehen lassen. Er tat etwas äußerst Ungewöhnliches. Uli hat es uns gelesen. Er tat stellvertretend Buße für sein Volk Israel. Für eine Generation von Menschen, mit denen ihn über die Jahre zwar die Verwandtschaft verbunden hat, aber er selber war ja gar nicht beteiligt an dem Mist, den die damals gebaut hatten. Aber er hat sich mit ihnen identifiziert vor seinem Gott und hat gesagt, ich habe auch gesündigt und ich bitte dich, Gott, um Vergebung. Denn deine Verheißung war schon immer, wenn dein Volk sich beugt und zu dir zurückkehrt, dann bist du gnädig und vergibst. Israel war schuldig geworden, aber Nehemia stellt sich unter diese Schuld und ist tief traurig über den Zustand, in dem Jerusalem steht, über die große Not. 3 Monate sind verstrichen, seit er das erfahren hat, und in ihm ist in diesen 3 Monaten eine Sehnsucht gewachsen, eine Vision, ein Wunsch, etwas zugunsten seiner Landsleute, etwas zugunsten der Stadt Jerusalems zu unternehmen. In seinem Herz wuchs diese Vision, zurückzukehren und die Stadtmauer wieder aufzubauen. Dem König, dem er gedient hat als Mundschenk, fällt die Veränderung nun doch sehr auf, die mit seinem Mundschenk vor sich gegangen ist. Und da merkt man, Nehemia war nicht einfach nur eine Randfigur, die im Schatten stand und dann mal kurz kam und wieder ging, sondern da war schon eine Beziehung da, wo auch diesem Herrscher aufgefallen ist, meinem Mitarbeiter, meinem Mundschenk geht's gar nicht gut. Und er fragt ihn, warum er so traurig ist. Und Nehemia offenbart sich ihm und gewinnt die Gunst seines Königs Artasaster. Und dann bittet er, unverschämt, um Urlaub. Ich weiß nicht, ob das bei Mundschenks damals üblich war, die auch tariflich Urlaub hatten oder nicht. Aber er bat um Urlaub. Ich brauche jetzt Zeit, denn ich möchte nach Jerusalem reisen. Das geht nicht am Wochenende. Da brauche ich Monate, da brauche ich vielleicht sogar Jahre. Gib mir bitte frei. Und er bat um Schutzbriefe für seine Reise, dass durch die Provinzen, durch die er reisen musste, ihn niemand anhält und niemand belästigt und niemand ausraubt. Und er bat ihn sogar um Holz. Naja, die Stadttore in Jerusalem waren ja verbrannt. Wo soll er das Holz hernehmen? Er bat ihn um vieles und Nehemia bekam Gunst von seinem König. Es heißt in Nehemia 2, Vers 8, und der König gewährte es mir, weil die gute Hand Gottes über mir war. Und da merken wir schon etwas, dieser innere Zerbruch, wo Nehemia sich unter die Sünde seines Volkes und seine eigene vor Gott gebeugt hat. Da gibt Gott ihm Gunst vor dem mächtigsten Mann seiner Zeit. Er bekommt alles und noch mehr. Er darf aufbrechen. Und das ist fantastisch, wenn man das liest. Da merken wir, da beginnt Veränderung, da keimt Hoffnung, dass etwas geschehen kann. Im Jahr 545 vor Christus bricht Nehemia nach Jerusalem auf, um diese Vision nun in die Tat umzusetzen. Zuerst macht er sich nochmal persönlich in Jerusalem ein Bild. Bei Nacht und Nebel reitet er da rum und guckt sich alles genau an. Verlässt sich nicht nur auf Berichte von anderen, sondern will es selbst sehen. Und ich glaube, da ist auch ein Bezug zu unserem ganz persönlichen Leben, auch ein Stück Bezug zu unserem Gemeindeleben, wenn man nochmal ganz genau nachschaut, wo sind eigentlich unsere Baustellen, ganz persönlich im eigenen Leben. Wir wissen, ich weiß, wir sind ja nie fertig, ne? Wir befinden uns in einem lebenslangen Veränderungsprozess, um Jesus Christus ähnlicher zu werden in unserer ganzen Persönlichkeit und Lebenstiefe. Aber wo sind meine Baustellen im Augenblick? Wo ist mein geistliches Leben vielleicht irgendwo ein Trümmerfeld? Wo fehlt mir die Leidenschaft für Gott und sein Reich? Was darf bei mir ungehindert rein und raus, weil die Tore verbrannt sind? Was darf mich beeinflussen? Was nimmt mich vielleicht sogar gefangen? Wo bin ich schutzlos und vielleicht verletzt? Wo sind meine Baustellen im Leben? Und als Gemeinde, was liegt bei uns als Gemeinde? Vielleicht in Trümmern, wo ist eine Mauer eingerissen? Wo ist ein Tor geöffnet, das geschlossen sein sollte? Wo fehlt uns vielleicht manchmal die Einheit, um zusammenzustehen wie ein Mann, zu sprechen und zu handeln? Wo fehlt die Kraft zum Handeln? Wo sind Beziehungen, die nicht bereinigt sind? Wo fehlt uns vielleicht die Liebe? Nehemia fordert alle Bewohner in Jerusalem nun auf: Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger im Gespött sind. Und das ist meine Aufforderung, die gebe ich auch weiter. Lasst uns unsere Mauer wieder aufbauen. Also nicht Mauer zwischen Menschen, sondern eine Schutzmauer. Da, wo etwas niedergerissen ist, da, wo etwas nicht mehr stimmt, im eigenen Leben, wie vielleicht auch in der Gemeinde. Lasst uns daran aufbauen. Lasst uns vorangehen wieder. Und ich sagte ihnen, wie die gute Hand meines Gottes über mir war und dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen: Auf, lasst uns bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Ist das nicht ermutigend? Menschen, die entmutigt waren, Menschen, die keine Hoffnung hatten, Menschen, die nicht wussten, wie es weitergehen soll, bekommen nun ein Ziel vor Augen. Es geht darum, die Mauer wieder zu errichten und nicht mehr zum Gespött zu sein, sondern Schutz zu haben. Und ich glaube, das ist auch das, was in uns heute Morgen der Geist Gottes anregen möchte, dass wir wieder neue Hoffnung bekommen für unser eigenes Leben. Gott möchte mit meinem Leben etwas tun. Er möchte, dass es aufgebaut wird. Er möchte, dass der Schutz wieder da ist. Und auch in unserem Gemeindeleben bin ich fest überzeugt, Gott ist am Wirken. Gott hat etwas mit uns vor, mit der Christusgemeinde hier in der Rennfeldstraße. Er möchte uns aufbauen. Und dann geht es weiter. Wenn man anfängt, so wie Nehemia, so wie nun die Menschen in Jerusalem sich auf den Weg macht, ja, wir packen es jetzt, wir greifen jetzt los, wir setzen uns jetzt ein. Wenn man so anfängt, etwas zu verändern, dann muss man damit rechnen, dass es Widerstände gibt. Ich mache eigentlich mit euch so einen Flug über das Buch Nehemia. Leider werden viele Details dadurch nicht berührt, aber wesentlich ist vielleicht doch. In Kapitel 3 beschreibt nun Nehemia, wie er alle anleitet zum organisierten Zusammenarbeiten. Das Projekt war bestens durchorganisiert. Jeder in Jerusalem kannte seinen klar umrissenen Bauabschnitt, für den er zuständig war. Keiner war damit überfordert. Und gute Organisation war im Volk Gottes schon immer wichtig, aber nicht selbstverständlich. Also als Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, da hatte er eine für ihn völlig unüberschaubare Aufgabe. Und da blieb manches auf der Strecke, sodass sein Schwiegervater Jethro ihm eines Tages den Rat gegeben hat: Du, such dir doch ein paar richtig gute Leute, die das Zeug dazu haben, das Volk an deiner Stelle zu organisieren und das auf den Weg zu bringen, was auf den Weg gebracht werden muss. Mose suchte sich dann 70 sogenannte Älteste, die ihn dadurch mächtig entlastet haben und das ganze Projekt des Auszugs in das verheißene Land vorangebracht haben. Im Neuen Testament die erste Gemeinde in Jerusalem, die 12 Apostel in einer schnell wachsenden Gemeinde mit Tausenden von Menschen, die waren auch ganz schnell überfordert mit der sozialen Aufgabe, dass das Essen an die Armen ausgeteilt wird. Das konnten die 12 Männer nicht bewältigen. Da blieben viele auf der Strecke und wurden übersehen. Und es gab Murren in der Gemeinde. Und was haben sie gemacht? Als Bibelkenner, ihr wisst Bescheid. Sie haben Diakone wählen lassen. Sucht euch Männer, die dieses Profil haben. Und die wollen wir segnen. Und die sollen diese Aufgabe speziell hier erfüllen. Gute Organisation war schon immer wichtig, aber nicht selbstverständlich. Und da gilt es auch bei uns immer wieder nachzulegen und Neues zu entwickeln. Und wenn man wie Nehemia etwas verändern will, muss man eben mit diesen Widerständen rechnen und sie überwinden. Es gab nämlich Feinde im Umkreis von Jerusalem. Denen hat es gar nicht geschmeckt, dass die Juden jetzt ihre Stadtmauer wieder aufbauen, ihre Tore wieder schließen wollen. Und haben ihnen versucht, das Leben schwer zu machen, Knüppel zwischen die Beine zu werfen und das Ganze zu blockieren. Es gab nicht nur Spott, es gab nicht nur Drohgebärden, es gab reale Pläne und Überfallvorhaben. Die Strategie, die Nehemia nun angewandt hat, um diesem Widerstand nach von außen her zu begegnen, war einfach und effektiv. Wir aber beteten zu Gott. Das ist das Erste, wenn Schwierigkeiten kommen. Wir beten zu Gott und sagen, Gott, da gibt es mächtige Feinde. Bitte hilf uns, dass wir das Richtige tun können. Bewahre uns, dass es weitergehen kann. Wir stellten Wachen gegen sie auf. Und wer das Buch Nehemia kennt, der erinnert sich, dass die Mitarbeiter seit diesem Zeitpunkt, wo sie wussten, da muss mit Guerilla-Überfällen gerechnet werden, dass sie nicht nur eine Schaufel oder einen Hammer in der Hand hatten, sondern in der anderen Hand hatten sie ein Schwert oder ein Speer oder einen Bogen. Je nachdem, sie waren bewaffnet. Und manche hatten ein Signalhorn. Das Volk wird bewaffnet aufgestellt. Sie waren bereit, beides zu tun, gleichzeitig zu arbeiten und auch darüber zu wachen und vorbereitet zu sein für diese Angriffe von außen. Als aber unsere Feinde hörten, lesen wir dann in Kapitel 4, Vers 9, als sie hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. So haben sie den Widerstand von außen quasi im Keim erstickt und konnten weitergehen in ihrem Werk. Und dann lesen wir, kaum war der Widerstand von außen bewältigt, erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Kapitel 5, Vers 1. Kaum war das mit der Front nach außen geklärt, tut sich eine innere Front auf. Jetzt kommen die Leichen aus dem Keller. Jetzt kommt das zu Wort, was nicht in Ordnung war. Das, was noch unbewältigt war. Das, was noch auf der Strecke geblieben war. Was man bis dahin vielleicht nicht beachten wollte, die Augen davor verschlossen hat. Das bricht sich jetzt mit Macht Bahn. Und das ist so in deinem Leben und in meinem Leben. Die Leichen im Keller kommen wieder. Kennt ihr das? Die bringen sich in Erinnerung. Denn wir haben es noch nicht geschafft, sie am Kreuz zu lassen. Wir haben es noch nicht geschafft, ins Gespräch mit jemandem zu gehen, wo es nötig ist. Und Nehemia war nun gefordert, eine Lösung zu finden, dass auch dieser innere Konflikt, der sich nun aufgetürmt hat und den Wiederaufbau der Mauer, der Vision auch wieder im Wege stand. Und so spricht er zu allen diesen Satz, den ich am Anfang schon gezeigt habe. Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen. Also er und seine Mitarbeiter aus Persien kommend haben den Armen in Jerusalem auch Geld ausgeliehen, denn die haben es ja gebraucht, um Getreide zu kaufen. Und sie entscheiden sich jetzt zu einem großartigen Schritt. Man kann einem Mann, der keine Tasche in der Hose hat, auch nichts aus der Hose holen. Sie entscheiden sich zu dem Schritt, wir erlassen ihnen die Schuld. Wir wollen uns nicht an ihnen bereichern. Wir wollen nicht Auge im Auge, wir wollen nicht, dass sie uns alles zurückzahlen, was wir ihnen gegeben haben. Wir erlassen ihnen ihre Schuld und geben sie frei. Und es gelang Nehemia mit seinen Worten, aber auch mit seinem persönlichen Vorbild, die Vornehmen und Ratsherren zu überzeugen, die Armen aus der Schuld zu entlassen. Die sagten auf dieses Appell, diese Herausforderung Nehemias folgendes: Wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Nehemia 5, Vers 12. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Das hat sich also nun mächtig Bahn gebrochen. Und du kennst das in deinem Leben, ich kenne das in meinem Leben, dass da, wo irgendwo Zwischenmenschliches nicht stimmt und es nicht gelöst ist, das kommt immer wieder mal hoch, so oft man es auch versucht zu verdrängen mit Aktivität oder anderen Maßnahmen. Es kommt wieder hoch. Vor ein paar Wochen war ich auf der theologischen Leitertagung unseres Mülheimer Verbandes, zu dem unsere Freikirche ja auch gehört. Dort wurde unser dienstältester Pastor der Zeit interviewt, weil er bald in Ruhestand geht. Nachdem alle Fragen, die man ihm gestellt hatte, beantwortet waren, hat er sich wieder hingesetzt. Seine Frau, die da zugehört hat und neben ihm saß, stand spontan auf, ging nach vorne, hat sich das Mikrofon genommen und noch etwas ganz Entscheidendes hinzugefügt. Im Rückblick auf viele Jahre Mitarbeit in Gemeinde, und wir haben alle gespürt, die wir dazugehört haben, jetzt kommt noch mal was ganz Wichtiges. Sie sagte sinngemäß, in diesen Jahren gab es auch manche Kämpfe, Enttäuschungen, Verletzungen haben dazugehört. Und ihr als Ehefrau des Pastors war es immer entscheidend wichtig, loszulassen, freizugeben, anderen nicht etwas nachzutragen. Das hat sie uns Jüngeren quasi einfach nochmal so mit auf den Weg gegeben. Ist ein Vermächtnis, oder? So etwas zu sagen, nach vielen Jahren, wo man die Höhen und Tiefen kennengelernt hat und eben gerade auch diese Leichen im Keller, da wo Verletzungen waren, noch einmal vor Augen hat. Das war schon ein Vermächtnis am Ende eines Pastorendienstes. Es hat mich persönlich herausgefordert, darüber nachzudenken, wenn ich in mein Herz schaue und an der einen und anderen Stelle meiner Dienstzeit dran denke, wo mich Erinnerungen einholen. Kennst du das, wenn dich Erinnerungen einholen? Was begleitet manchmal solche Zeiten, die schwer waren? Kommt da Wut hoch in meinem Herzen? Schmerz? Ärger? Und ich muss mich dann fragen, auch Unversöhntheit? Was kommt bei dir hoch? Und ich habe gemerkt, es gilt, immer wieder loszulassen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Anderen nichts, aber auch gar nichts nachtragen, sie freigeben. An welcher Stelle kämpfst du gerade? Welcher Konflikt schreit dich laut oder leise an? Das muss ja nicht unbedingt ein Gemeindekonflikt sein. Das kann auch etwas ganz anderes sein. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz. Menschen, mit denen du zusammenlebst, in der Nachbarschaft meinetwegen. Wo kommt bei dir Wut, Ärger und Schmerz hoch, auch heute Morgen, wenn du dran denkst, der hat aber, die hat aber. Heute Morgen fordert uns das Wort Gottes heraus, wie Nehemia und die Menschen, die Männer in Jerusalem zu sagen, wir wollen ihnen diese Schuld erlassen. Denn solange wir daran festhalten, können wir uns persönlich nicht weiterentwickeln, werden immer wieder darüber stolpern. Solange wir es festhalten, werden wir unfrei sein. Wäre vielleicht sogar eine Aussprache dran? Wer oder was könnte dabei eine Hilfe sein? Im Vater unser beten wir immer wieder, Herr, vergib uns. Können wir gemeinsam beten? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Herr, wir wollen ihnen ihre Schuld erlassen. Das ist nicht immer leicht. Zugegeben, es ist nicht immer leicht, aber so befreiend. Ich möchte euch mit einem kleinen Filmausschnitt hineinnehmen in das Leben einer ganz bekannten Frau, die schon nicht mehr lebt, aber jetzt zu Wort kommt, die das auch in ihrem Leben hatte, so eine Leiche im Keller, wo sie sich ganz schwer tat, und das verstehen wir dann, wenn wir sie hören, ganz schwer tat, es loszulassen. Aber es soll uns ermutigen, an unserer eigenen Situation nicht zu zerbrechen, sondern im Vertrauen zu Gott zu kommen, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst, und zu sagen, Herr, ich lasse los mit deiner Hilfe. Und dann will ich weitergehen in dem Aufbau der Mauer. Dann wollen wir dieses Ziel erreichen, wie in meinem Leben, wie im Leben dieser Gemeinde Neues entsteht und stark wird und Gott verherrlicht. Was wir jetzt sehen, haben wir vor kurzem auch im Alpha-Kurs gesehen. Und dann werdet ihr entdecken, wow, warum bin ich eigentlich nicht im Alpha-Kurs? Film ab. Da geht es ums Eingemachte. Da geht es darum, wirklich sich darauf einzulassen. Selbst wenn man sich selbst nicht in der Lage sieht, ich kann nicht, aber Jesus in dir, er kann. Und dann können wir es erleben wie Corrie ten Boom, dann können wir es erleben wie Nicky Gamble, der hier gesprochen hat. Und wie wir vielleicht schon manches Mal die Erfahrung gemacht haben, heute ganz neu in diesem Gottesdienst, dass wir loslassen. Was hat der Heilige Geist heute Morgen bei dir berührt? Es ist der Zeitpunkt, darauf zu antworten und zu sagen, hier bin ich, Herr, wie ich bin. Und ich lasse los. Ich möchte einen Augenblick der Stille nach dieser Predigt lassen, bevor wir übergehen zum Abendmahl. In diesem Augenblick der Stille, da kann jeder für sich persönlich diese Entscheidung treffen, ich will die Schuld loslassen anderer. Ich will sie nicht festhalten. Ich will es abgeben. Ich will mit Jesus zusammen am Kreuz stehen und sagen, Herr, du hast mir vergeben und jetzt vergebe ich auch. Und vielleicht wird auch noch ein Gespräch nötig sein, dass du heute nach dem Gottesdienst oder auch später suchen kannst. Aber tu es. Halt es nicht fest. Denn die Befreiung und die Heilung und die Erneuerung, die Gott bereithält, ist so kostbar. Verzichte nicht darauf. Ich glaube, heute ist ein besonderer Moment, jetzt Gott zu begegnen und innerlich zu sagen, ja, ich lasse los. Was es auch sei, wer es auch sei. Und danach möchte ich einladen, dass wir zusammen das Mahl des Herrn feiern. Ich werde diese Stille durch ein Gebet beenden. Vater im Himmel, du hast das Gespräch unseres Herzens wahrgenommen und du kennst unser Herz und weißt, wie wir es meinen. Und danke, dass du uns dabei hilfst, loszulassen, Schuld zu erlassen, wirklich zu vergeben und versöhnt zu werden. Herr, wir brauchen dabei so sehr deine Hilfe und wir danken dir, dass du den Anfang gemacht hast, du hast unsere Schuld erlassen. Und Herr, wir blicken auf dich, wie du am Kreuz den Preis bezahlt hast, den höchsten, den es gibt, mit deinem Leben, mit deinem Blut. Und erinnern uns heute ganz neu daran, wie tief deine Liebe reicht. Bedingungslos und ganz neu an diesem Morgen. Und danke, dass wir so zu dir kommen dürfen. Und dass du uns veränderst, dass du uns befähigst, dass du uns befreist. Amen.